Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit auch die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend gestaltet werden kann. Schön, bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen noch besser kennenlernen kannst und ihm noch ein Stückchen näher kommen.
Gibt es in diesem Moment dort unter dem Kreuz überhaupt noch so etwas wie Zukunft und Hoffnung? So hat vorher die letzte Frage gelautet. Kann man am Karfreitag, wenn wir heute zusammenkommen und uns an das Geschehen erinnern, kann man am Karfreitag überhaupt etwas abgewinnen, das tröstet? Ohne dass man sich muss vertrösten und fostern auf die Auferstehung? Ich glaube tatsächlich, dass es im Karfreitagsgeschehen Hoffnungsmomente gibt. Es gibt Trost und ich glaube auch, es gibt viel Grund für Zuversicht. Und darum, lasst uns heute Morgen ein bisschen genauer herschauen und auf Spurensuche gehen, wo wir in dieser Geschichte, die wir jetzt gerade haben gehört, Trost und Hoffnung können finden. Schauen, wo die versteckt ist. Wir haben gehört, wie es heisst, im Matthäus-Evangelium. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann schrie Jesus laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Das ist ein interessanter Text, den wir hier lesen. Schauen wir etwas genauer her. Der bevorstehende Tod von Jesus, so steht hier, wird mit einer Finsternis, die 3 Stunden dauert, eingeläutet. In der heidnischen und jüdischen antiken Kultur, wo die Geschichte hier entstanden ist, kennt man so etwas als Stilmittel, wenn man Geschichten erzählt, vor einem kosmischen Mittrauern von der Natur, wenn ein gottgewählter Mensch stirbt. Die Erzählung, dass es dunkel wird für Stunden, wenn ein Mensch stirbt, die gibt es zum Beispiel auch, wo der Julius Cäsar ist gestorben. Auch dort erzählt man sich in der Geschichte, dass die Natur mittrauert, wo der Mann ist gestorben. Und genau so wird es hier bei Jesus geschildert. Die Natur, der Kosmos bezeugt, was die Menschen, die dort am Kreuz waren und das haben miterlebt, die anderen wenigstens überhaupt haben begriffen. Hier stirbt nicht irgendein Mensch. Hier stirbt der Menschensohn. Hier stirbt tatsächlich der Sohn von Gott. Und wir lesen auch in diesem Text das Erdbeben und gespaltene Felsen nach dem Tod, das haben unterstrichen, was hier ist passiert. Und das sind Stilmittel aus einer antiken Kultur, wo man klar machen wollte, das, was dort ist passiert, dass jetzt der Jesus gestorben ist, das hat eine Bedeutung. Das ist bedeutungsvoll. Darum tun sich sogar die Elemente beteiligen und das unterstreichen. Und jetzt lesen wir in diesem Text, dass schon noch etwas ist passiert. Wir lesen nämlich, dass der Vorhang im Tempel, der schüchtige Tempelbezirk vom Allerheiligsten im Tempel hat abgetrennt, dass der von oben bis unten verrissen sei. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Der Vorhang dort im Tempel, so habe ich es gelesen, in den traditionellen Schriften der Juden wird erzählt, das war nicht so ein Vorhängchen wie dieser hier. Also im Gegensatz zu dem Vorhang, der dort im Tempel gehangen hat, ist das ein Vorhängli-li-li-li. So. Es wird erzählt, dass es 300 Priester hat gebraucht, für dass man die Vorhangbahnen überhaupt aufmachen konnte. Und der Vorhang sei so dick gewesen, wie meine Hang breit ist. Also ein Riesenteil. Ein Riesenteil ist dort in dem Tempel gehangen und hat das Allerheiligste vom Rest abgetrennt. Und hier steht, dass in dem Augenblick, wo Jesus gestorben ist, der Vorhang einfach von oben gegen unten verrissen ist. So steht es hier. Der Tempel, für das wir uns das einfach mal ein bisschen vorstellen können, war ein riesengroßer Gebäudekomplex. Er hat aus ein paar Vorhöfen bestanden. Es hat einen Vorhof für Heiden. Also Menschen, die nicht Juden waren und gleich irgendwo gottesfürchtig waren und das Bedürfnis hatten, in die Nähe von Gott zu kommen. Es hat einen Vorhof für Frauen. Nachher hat es einen Vorhof für Priester. Und nachher hat es ganz zinnerst das Allerheiligste gegeben. Es ist der Ort der Gegenwart von Gott in dieser Zeit. Und dafür hat es Zeichen gegeben, in dem Allerheiligsten hat es Zeichen gegeben, die für die Juden stehen, für die Gegenwart von Gott. Und zwar waren es Zeichen, die sie begleitet haben auf der grundlegendsten Erfahrung, die das Volk gemacht hat. Nämlich dann, wo sie aus der Gefangenschaft in Ägypten sind von Gott befreit worden, rausgeführt worden, sind in die Freiheit. Die Zeichen von der Freiheit sind dort im Allerheiligsten als Zeichen von der Gegenwart von Gott sind die dort innen gewesen. Das war die Bundeslade, so ein kunstvoller Behälter, wo die 10 Gebottafeln, die beiden sind drin gewesen, der Stab von Mose ist drin gewesen, und auch ein Krug mit dem Brot, wo das Volk gegessen hat, in der Wüste, ein Manna. All das hat man dort im Allerheiligsten deponiert, als Zeichen von der Gegenwart von Gott, wo das jüdische Volk dort beim Auszug aus Ägypten hat erlebt. Und der Tempel war so etwas wie das Abbild von den tragischen, gegenwärtigen Verhältnissen, wo sich die Menschen sehr wohl bewusst waren. Der Tempel ist so wie dafür gestanden, Gott ist schon da. Er ist da im Allerheiligsten. Aber er ist wie nicht für alle zugänglich. Und wenn man in seine Nähe kommen will, dann hat das bedeutet, dass man Opfer bringen musste. Das ist etwas, was die Juden haben verstanden haben, als etwas ist nicht in Ordnung. Und wenn ich in Gottes Nähe kommen will, dann kostet das etwas. Der Tempel war so wie das sichtbare Zeichen dafür, in dieser Schöpfung ist etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Da ist etwas zerbrochen. Wir Menschen sind irgendwo nicht mehr so in der Beziehung mit Gott, wie es noch dort war, im Garten, am Anfang der Zeit. Dafür steht der Tempel. Gott ist zwar da, aber nur der Hohepriester hat einmal im Jahr hinter den Vorhang ins Allerheiligste dürfen. Und sonst war Gott nicht zugänglich. Und die Opfer, die man gebracht hat, haben das unterstrichen. Hier stimmt etwas nicht. Es kostet etwas, in die Nähe von Gott zu kommen. Der Tempel war das Zeichen von einer schmerzhaften Trennung, die die Menschen gespürt haben. Aber es war nicht nur ein Zeichen von dieser schmerzhaften Trennung. Nein. Es ist für die jüdischen Menschen, für die gläubigen Menschen dort, ist der Tempel auch ein Zeichen der Hoffnung gewesen. Weil für sie ist das Gebäude und das, was dort war, auch ein Zeichen dafür gewesen, für die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Nämlich auf den Tag, dass alles gut wird. Auf den Tag, wo der verheißene Messias kommt. Der, der nachher aus dem Allerheiligsten auszieht und Himmel und Erde wieder zusammenbringt. Der Tempel war so wie ein Zeichen für die Menschen. Auf der einen Seite vor schmerzhafter Trennung, die ihm bewusst wurde, auf der anderen Seite als Zeichen der Hoffnung, dass es wieder gut kommt, dass der Tag kommt, wo Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Und jetzt ist in dem Moment, wo Jesus ist gestorben, der Vorhang, wo das Heilige, das Allerheiligste vom Gewöhnlichen, vom Weltlichen von den Menschen getrennt hat, einfach verrissen. Und über das wollen wir nachdenken, was das geschehen und was das Zeichen könnte bedeuten. Wie könnten wir oder wie sollten wir das Zeichen für uns heute deuten? Was bedeutet es für uns? Was können wir daraus lernen und was können wir daraus gewinnen? So, in meiner Zeit als Pastor habe ich festgestellt, dass viele Christen, die ich mich unterhalte, vor allem die eine Deutung von diesem Bild vom zerrissenen Vorhang gut kennen und verstehen. Die Menschen wissen irgendwo, der zerrissene Vorhang, der bedeutet, jetzt darf ich in Gottes Nähe kommen. Der dicke Vorhang, der schwere Vorhang, der ist nicht mehr da. Und darum darf ich jetzt reingehen, so wie der hohe Priester, ich darf selber in Gottes Nähe kommen. Das ist so eine Deutung, die viele verstehen. Wo der Hebräerbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament, der befasst sich so mit dem. Und in den Kapiteln 9 und 10 erklärt er uns so genau, wie das zu verstehen ist, was dort ist passiert, wo der Vorhang ist zerbrochen, verschrissen wurde. Und er bringt es dort so auf den Punkt, der Schreiber vom Hebräerbrief. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. So steht es in diesem Text vom Hebräerbrief. Der Hebräerbrief erklärt das eben Punkt für Punkt. Und jetzt sagt er, so sinngemäß, Jesus ist so wie der endgültige Hohepriester. Aus das Opfer, das er mit dem Leiden und Sterben dort am Kreuz hat gebracht, das reicht. Und jetzt können alle, die vorher nur in diesen Vorhöfen waren, sei es Heiden, sei es Frauen, sei es Männer, sei es Kind, sei es Priester, können direkt ins Allerheiligste gehen. Was bedeutet, jeder Mensch hat freien Zugang und kann jetzt direkt selber in die Nähe von Gott gehen. Die Trennung ist verschwunden. Der hohe Priester, Jesus, hat all das, was die Trennung hat verursacht, weggenommen. Der Weg ist frei. Ich darf in die Nähe von Gott gehen. Jesus hat alles erledigt. Es braucht keine Vorleistung mehr von mir. Ich muss nichts tun. Ich kann einfach mich auf den Weg machen und in Gottes Nähe kommen. Und hier steht, und das finde ich schön, der Weg, der in die Nähe von Gott, ist der Weg, der zum Leben führt. Das ist eine gute, gute Nachricht, die viele von uns, nehme ich an, auch kennen und wo sie leben damit und wo sie das auch schätzen. So das tiefe Bewusstsein. Ich darf die Nähe von Gott suchen. Ich brauche keinen Vermittler mehr. Wenn ich möchte, darf ich mich aufmachen und die Nähe von Gott suchen. Und dort Leben empfangen. Ich glaube auch, das ist die Erfahrung, die viele, die heute Morgen hier sitzen, auch davon berichten können. Sie haben die Nähe gesucht von Gott. Und sie haben erlebt, dass sie Leben haben empfangen. Ermutigung, Trost, Frieden, Vergebung, neue Mut, neue Kraft, neue Hoffnung gibt es in der Nähe von Gott. Und das ist vielleicht auch die Botschaft, die du heute brauchst. Du kannst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben die Nähe von Gott suchen. Oder vielleicht auf das Neue Nähe von Gott suchen. Du kannst durch den Vorhang gehen, weil er ist zerrissen. Der Weg ist frei. Der Weg in die Nähe von Gott führt über ein Gebet. Und du kannst sicher sein, Gott stößt dir nicht weg. Er lässt dir zu. Er tut dir gut. Er bringt dich wieder zurecht. Er führt dich auf dem Weg zum Leben. Heute möchten wir aber jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und wir möchten uns fragen, also jetzt haben wir angeschaut, dass so eine Bedeutung, die wir alle gut kennen, da ist, dass wir Gottes Nähe suchen können und durch den Vorhang in seine Gegenwart kommen können. Heute möchten wir aber noch eine andere Perspektive lernen kennen. Eine, wo man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist oder gar nicht so darüber nachdenkt, dass es die vielleicht auch gibt. Könnte es nicht auch sein, wenn jetzt der Vorhang zerrissen ist und offen ist, das Allerheiligste offen steht, dass das nicht nur bedeutet, so wie eine Einbahnstrasse, dass wir in Gottes Nähe kommen können? Könnte das nicht vielleicht auch bedeuten, dass aus dem Allerheiligsten jemand oder etwas ist rausgekommen? Also nicht einfach, dass der Weg offen ist und wir können hergehen können, sondern dass aus dem Allerheiligsten jemand oder etwas in diesem Moment ist rausgekommen in die Welt. Das finde ich einen spannenden Gedanken und eine spannende Perspektive. Und wir wollen ein bisschen über das nachdenken jetzt noch. Was wäre, wenn der verrissene Vorhang würde bedeuten, dass Gott jetzt den Tempel hat verlassen und dass er darum an jedem Ort von dieser Welt gegenwärtig ist? Was wäre, wenn der zerrissene Vorhang im Tempel würde bedeuten, dass der sterbende Christus, dass Gott im sterbenden Christus den Tempel hat verlassen? Gott wäre in dem Moment, wenn es so wäre, nicht einfach der, der jetzt irgendwo da oben ist, sondern es wäre der Gott unter. Er würde dann nicht nur einfach über dieser Welt thronen, sondern er wandert in dieser Welt. Für mich ist das eine überraschende und erfrischende und eine andere Perspektive auf den Vorhang. In der Bibel wird 6828 Mal das Wort Jahwe gebraucht. Jahwe ist der Eigenname von Gott. Das allererste Mal wird uns davon erzählt, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 2, wo Gott einem Mose im brennenden Busch begegnet. Und Gott sagt dort, stellt sich dort einem Mose vor. Und er sagt, ich bin Gott und mein Name ist Jahwe. Und Jahwe bedeutet nichts anderes als ich bin da. Der Eigenname von Gott bedeutet, ich bin da. Ich bin da. Stellt euch das mal vor. 6828 Mal, ich bin da. Für jeden Tag vom Jahr 18 Mal, ich bin da. Ich bin da. Gottes Name ist nicht nur eine Feststellung über das Wesen von Gott, sondern auch eine Verheißung. Ich bin da. Sein Name bedeutet, ich bin da. Du kannst sicher sein, ich bin da. Er ist immer und überall da. Er muss nicht zuerst kommen, um da zu sein, sondern er ist schon da. Und an diesem Punkt wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter graben. Und ich glaube, wir werden dort drinnen viel Hoffnung und viel Trost entdecken. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte heisst es, als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, dieser Mann war wirklich und wahrhaftig Gottes Sohn. Die Menschen, die Gruppe, die das hier sagt, wo Jesus stirbt, einfach zu dieser Erkenntnis kommen, hey, der Mann, der jetzt gerade hier ist gestorben, das ist wirklich wahrhaftig der Sohn von Gott, sind die Menschen, die ihn vorher grausam hingerichtet haben. Es sind die, die über ihn haben gespottet, ihn haben gequält und geplagt. Die, die die Nägel in seine Füße und in seine Hände hineingeschlagen haben. Die, die ihm haben Essig zu trinken gegeben haben, wo er Durst hatte. Die ihn gequält haben, bis zum Ende. Und stellt euch vor, der Hauptmann, der sich gewohnt war, im Krieg andere Menschen abzuschlachten, der nicht mit der Wimpern gezuckt hat, der verurteilt Jesus hinzurichten. Das ist der erste normale Mensch, der erkennt, wer Jesus ist. Wenn wir davon reden, dass Gott da ist, bedeutet das, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, wo Gott nicht wäre. Wenn er sogar herkommt bis zu dem Folterknecht, dann kommt er bis zu jedem Menschen. Ganz sicher. Ich finde das ungeheuer tröstlich, dass das im Zusammenhang mit dieser Geschichte so steht, dass der erste Mensch, der erkennt, wer Jesus wirklich ist, der ist, der ihn hat zu Tod gequält. Der ist, der am Kreuz zu ihm hat gesagt, oder der Vater hat gebeten, bitte vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat dort am Kreuz Liebe gelebt. Findesliebe diesen Menschen gegenüber, die ihn haben gekreuzigt haben. Und diese Liebe hat diesen hartgesottenen Kriegsknecht überwunden. Er hat plötzlich verstanden, der Gott, der jetzt hier ist gestorben, das ist nicht einer, der kommt mit Macht und mit Kraft, sondern mit Liebe. Und die überwindet sogar mein Herz. Es gibt keinen Mensch, wo Gott nicht ist. Und wenn er beim römischen Hauptmann war, bei dem rauen Schlechter, dann ist er ganz bestimmt auch bei dir. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 19, steht ein Vers, der ist, oder ein Text im Zusammenhang mit diesem Vers, der ist ein bisschen komisch und ich muss ein paar Erklärungen dazugeben. Dort steht, so ist Christus auch zu den Seelen in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Viele fragen sich etwa, ja, wo war denn Jesus gewesen? Von dem Moment, wo er gestorben ist, bis zu dem Moment, wo er wieder auferstanden ist. Also vom Freitag bis zum Sonntag. Und das ist der einzige Hinweis hier im Petrusbrief, wo wir erahnen können, wo er war. Der Kontext von diesem Text wäre eigentlich anders, aber da wollen wir heute nicht darauf eingehen. Wir nehmen einfach nur wahr, was hier steht. Dass Christus zu den Seelen in die Totenwelt ist gegangen, für ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Stellt euch vor, der verrissene Vorhang bedeutet, dass Gott den Tempel hat verlassen. Er ist zu dem hergesottenen Kriegsknecht gekommen und damit zu allen Menschen. Und er ist ein absolut gottverlassenster Ort gegangen, den wir uns nur vorstellen können. Nämlich die Totenwelt. Gibt es einen Ort, wo wir uns denken können, der weiter weg ist als das? Wo tiefer unter ist als das? Und an diesem Ort war Jesus. In diesem Moment. Wir nehmen von uns, kann man weiter weg sein als im Totenreich? Gibt es einen Ort, der weiter weg ist? Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Und es gibt keine Situation, wo Gott nicht da ist. Und das bedeutet für uns etwas Hoffnungsvolles. Es heisst, es bedeutet nämlich, du bist nicht alleine. Du bist nie alleine. Gott ist da. Wenn er bis an gottverlassenen Ort im Totenreich ist hergekommen, dann kommt er auch bis zu deiner Situation, bis zu dem Ort, wo du bist. Ganz sicher. Das ist eine Verheißung für dich und für mich und für jeden Mensch. Es mag sein, dass das da dich heute vielleicht nicht tröstet. Und vielleicht denkst, was nützt es mir denn das, wenn ich weiss, dass Gott da ist? Ich leide ja, zum Beispiel, ich leide trotzdem. Und ich habe das Gefühl, auch wenn Gott da ist, von dem, wie ich leide, hat er absolut keine Ahnung. Ich brauche eigentlich niemanden, der bei mir ist, aber eigentlich nichts davon weiss, was es heisst. Wenn man leidet, wie vielleicht ich in dieser Situation. Wenn das Leben hart und grausam ist. Und ich muss dir sagen, ich kann verstehen, wenn man so denkt. Es muss nicht einfach à tout prix schon tröstlich sein, wenn man weiss, es gibt keinen Ort und keine Situation, wo Gott nicht wäre. Auch in meinem Leben. Das, was wir wirklich brauchen würden, ist jemand, der mitspüren kann. Und kann mitfühlen, was ich durchmache, wenn ich zum Beispiel leide. Und jetzt heisst es in dem Text, den wir heute gelesen haben, gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heisst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann schrie Jesus laut auf und starb. Jesus sagt hier etwas, wo ich schon viel, viel Mal darüber nachgedacht habe und wo ich irgendwo seltsam finde. Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt wissen wir ja, dass Gott eigentlich nur einer ist und dass er trotzdem so wie in 3 Persönlichkeiten gegenwärtig ist. Aber wir können uns schlecht glauben, vorstellen, dass Gott sich selber verlässt in diesem Moment. Wie geht das? Gott verlässt sich selber. Jesus empfindet es so, ich bin verlassen worden von Gott. Gott ist verlassen worden von Gott. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ein jüdisches Wort und das heisst Zimzum. Und mir ist das Wort eine Hilfe, dass ich mir das irgendwie, dass ich mir so ein bisschen wie ein Bild und eine Vorstellung von dem machen kann, was das könnte bedeuten. Dass Jesus sagt, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Zimzum brauchen die Juden, wenn zwei Verliebte zusammenkommen. Dann tun sie Zimzum. Das bedeutet, zwischen ihnen tun sie wie einen Raum auf, der ihnen gehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Vorstellung? Also vorher hat es den Raum nicht gegeben, weil sie sind nicht verliebt waren, haben vielleicht nicht mal etwas voneinander gewusst. Und jetzt kommen sie zusammen, treten in eine Beziehung zueinander und dadurch öffnen sie wie einen Raum. Ein Raum, wo sie ihre Beziehung miteinander nachher gestalten. Jüdische Menschen sagen dem, sie tun Zimzum. Ja? Und Zimzum wird auch dort gebraucht, wo es darum geht, dass Gott geschaffen hat. Also, Gott hat am Anfang der Zeit Zimzum. Gott hat es gegenüber wollen in der Schöpfung. Und darum hat er so wie einen Raum eröffnet, wo Beziehung möglich ist. Vorher war Gott einfach. Er hat sich nach Begegnung und Beziehung gesehnt. Darum hat er einen Raum eröffnet in der Schöpfung von den Menschen und von den Geschöpfen und von allem, was er gemacht hat. Das ist ein Raum, der da ist entstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort am Kreuz irgendwie auch so ist passiert. In dem Moment, wo Jesus ist gestorben, ist zwischen Gott, dem Vater und Jesus so wie eine, hat es zimzumet. Und es ist so wie ein Raum entstanden, wo all der Zerbruch auf dieser Welt, jede Träne auch von dir, in diesen Raum eingenommen wurde. Und ich glaube, das ist ungeheuer schmerzhaft für Gott. Und darum sagt Jesus, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Das, was Jesus durch sein Leiden und Sterben mitnimmt, rutscht in den Raum. Und ist spürbar. Ja? Und ich glaube, der Raum, der ist nicht einfach zugegangen, wo Jesus auferstanden ist und zurück ist zu seinem Vater, sondern ich glaube, der Raum, der besteht noch immer. Und ich denke mir, dass Gott wie selber erst dann erlöst wird sein, wenn auch die letzte Träne, so wie sie in der Offenbarung verheißen wird, vom Gesicht der Menschen abgewischt ist. Wenn wirklich am letzten Tag alles wieder gut ist, dann geht der Raum wieder zu. Und bis dann, glaube ich, leidet Gott. Er leidet an unserem Leiden. Er nimmt Teil an unserem Leiden. Und ich finde das ist so ein tröstlicher Gedanke. Stell dir vor, wir haben einen Gott. Das wäre ja auch schon schön, wenn es so wäre, oder? Gott wird Mensch in Jesus. Er lebt mit uns Menschen, erfährt, was es so heisst, zu leben. Und ganz am Schluss muss er einen bitteren, grausamen Tod sterben. Ich glaube, Jesus hat viel erlebt, was es heisst, zu leben. Aber dann ist er auferstanden und ist zurück zum Vater. Und seitdem weiss er das nur noch aus Erinnerung. Und wenn wir selber leiden, so, dann ist Gott im Himmel. Und wir denken vielleicht, ja, er hat ja selber auch gelitten und darum kann er vielleicht mitfühlen mit mir. Das wäre ja auch schon schön. Aber das Bild von der Verlassenheit von Gott und dass eben Gott in die Welt hineinkommt, ist, dass er da ist, bedeutet für mich, dass Gott mit mir leidet. Gott spürt den Schmerz von meinem Leiden selber. Jetzt. Er kann sich nicht nur einfach vorstellen, wie das ist, wie sich mein Leben jetzt gerade anfühlt, sondern er fühlt es selber. Was für ein grossartiger Gedanke. Was für ein Trost. Ich weiß nicht. Ich könnte fast fliegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber für mich ist das so etwas Tröstliches. Dass der zerrissene Vorhang bedeutet, dass Gott wirklich da ist. Er nimmt Teil an meinem Leben. Und er ist Teil auch von meinen Schmerzen. Er spürt die selber. Und darum ist das Leiden etwas ganz schwer verständlich. Auf der einen Seite erleben wir Menschen Leiden als etwas von totaler Gottesferne. Menschen erzählen, wenn ich leide, habe ich das Gefühl, Gott gibt es nicht, er ist nicht da. Und andere berichten davon, ich habe noch nie Gottes Nähe so fest erlebt, wie den, den ich gelitten habe. Leiden ist so wie die Linse von der Gegenwart von Gott, wo Menschen seine Gegenwart erleben, aber auch seine Verlassensein von Gott. So wie der tiefste Ort, so wie der Schmelztiegel von diesen beiden möglichen Erfahrungen. Im Römerbrief sagt der Paulus Folgendes: Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Ich glaube, das meint genau das, was ich vorher habe probiert zu klären. Gott nimmt Teil an unserem Schmerz, an unserem Leiden, an unseren Tränen, an all dem, was wir zu tragen haben. Und wenn es uns so schwer ist, dass wir nicht einmal mehr beten können, dass wir nicht einmal mehr Wort finden, dann findet sie der Heilige Geist. Und er findet sie nicht nur die Worte, weil er vermutet, dass sich das so anfühlen könnte, sondern der Heilige Geist findet die Worte, weil er selber mitleidet. Gott ist da. Yahweh, Gott ist da. 6828 Mal steht es in der Bibel. Und ich glaube, Gott meint es genau so. Ich bin da. Gibt es eine Karfreitag, Hoffnung und Trost? Was meint ihr? Ich glaube ja, gerade wegen dem verrissenen Vorhang dort im Tempel. Das bedeutet, wir Menschen, wir können Gottes Nähe suchen. Jedes von uns, jeder Mensch auf dieser Erde kann Gottes Nähe suchen. Es braucht keine Vorbedingungen, ich kann einfach kommen und ich erlebe seine Annahme und seine Liebe. Und der Vorhang, der zerrissen ist, bedeutet auch, Gott ist da, jeder bei jedem Mensch, an jedem Ort und in jeder Situation. Und nicht nur das, Gott leidet mit mir.
Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt und aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott.